Wir wünschen uns, dass uns das Wort Gottes reichlich austeilt und gibt das, was wir brauchen. Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wir wollen miteinander singen, O drückten Jesu Todesminen sich meiner Seel auf ewig ein. 419, 419, die Verse 1, 2 und 3. Bleiben sitzen zum Gebet. Herr Jesus, das kann uns ganz stark aufrichten, wenn wir das verstehen, was du uns in deinem Leiden und Sterben erschlossen und geschenkt hast. Aber wir sind manchmal so blind. Und im Verstehen sind wir so taub und merken nicht, was das für unser Leben bedeutet, welche Freiheit du uns erworben hast, welche Freude bei uns jetzt anbrechen kann. Wir bitten dich, gib uns heute Abend deinen Heiligen Geist zum Reden, zum Hören, zum Verstehen, ja und zum darin Leben. Herr, rede du jetzt mit uns durch dein Wort. Amen. Ich möchte heute Abend nur diesen kleinen Satz aus diesem wichtigen Kapitel Jesaja 53 rausgreifen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Und ich lese dazu 5 Verse aus Johannes 19. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an, traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, lieber Judenkönig, und gaben ihm Backenstreiche. Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und ein Purpurkleid, und Pilatus spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Liebe Brüder und Schwestern, ich muss Ihnen ganz offen zugeben, dass ich auch immer wieder Schwierigkeiten habe, die Leidensgeschichte Jesu zu deuten. Vielleicht hilft Ihnen das etwas weiter. Es ist sogar nicht leicht, die Leidensgeschichte zu verstehen. Paulus sagt, dass es der Teil vom Evangelium ist, der am allerschwierigsten verständlich ist. Schwieriger als Wundergeschichten, schwieriger als die Bergpredigt Jesu. Aber gleichzeitig ist es doch Punkt, man sagt, wo man den Schlüssel hineinsteckt, da wo einem dann das ganze Neue Testament auf einmal erschlossen wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Punkt verstehen. Und nun sagte ich Ihnen, ich tue so schwer wie Sie manchmal die Leidensgeschichte zu verstehen. Vielleicht sind wir manchmal auch oberflächlich, dass wir uns einfach damit begnügen, dass wir Mitleid empfinden, dass wir mittrauern, dass wir ein wenig gedrückt sind über das, was uns wird. Aber, liebe Freunde, es geht um etwas ganz anderes in der Leidensgeschichte Jesu. Das heißt oft in Liedern, dass meine Sünden Jesus geplagt, gefoltert und gemartert hätten. Nun, also sind wir doch mal ehrlich. Haben Sie Jesus gemartert? Haben Sie Jesus gefoltert? Haben Sie Jesus geschmäht? Also, ich bitte Sie, das ist doch uns nicht verständlich. Sehen Sie, dass wir in unserem Leben viel Schuld haben, das wissen wir. Das geben wir auch ganz offen zu. Und wir gehen noch ein Stück weiter als die, die sagen, wir haben Fehler. Wir sagen, nein, nein, das ist viel schlimmer in unserem Leben. Wir wissen, wie wir gegen Gott gehandelt haben, wie wir Gott getroffen haben in seiner Liebe, wie wir ihn verletzt haben. Das wissen wir ja. Aber ich habe doch ihn nicht geschmäht, nicht gehöhnt. Ich habe doch gefoltert. So wie es in dem Lied heißt, wo wir gestern gesungen hatten, als ob unsere Sünden wie so Nägel wären, die Jesus gleichzeitig martern. Können Sie das nachvollziehen? Können Sie das einfach so mitsingen? Ich will ja Ihnen heute Abend dieses Wort erklären und auslegen. Er ist um unserer Sünde willen verwundet und um unserer Missetat willen zerschlagen. Ich stehe da oft in meinem Zimmer, ich habe so einen schönen Stehpult und brauche oft Stunden und komme da ins Gebet und sage, Jesus, erklär mir das doch. Ich möchte das doch anderen weitergeben können. Ich möchte doch das Geheimnis deines Wortes aufschließen können. Verzagen Sie nicht, wenn Ihnen manche Stücke der Bibel verschlossen erscheinen. Ringen Sie weiter ums Verstehen. Sie werden viel tiefer in die Schrift hineingeführt. Ich möchte es Ihnen jetzt erklären, was hier gemeint ist. Wir sehen unsere Sünde meist immer individuell, das heißt von unserer Person her, von meinem Leben her. Das, was ich tue, dieses gemeine Wort, das ich rede, das ist eine Tat, die ich tue und die den anderen verletzt und sein Leben zerstört. Und wir können nun unsere Sünden viel schärfer noch zeichnen. Sie können das für sich tun. Es bleibt immer eine individuelle Tat. In der Bibel wird schon vom Anfang an erzählt, dass die Sünde auch noch eine ganz andere Seite hat, eine kollektive, eine Seite, die die ganze Welt umfasst. Ich kann das nur durch ein Bild erklären. Ich bin Schwabe. Das kann ich nicht verleugnen. Ich kann noch so sehr mich bemühen, Schriftdeutsch zu reden. Es wird an Au und Ei immer wieder durchklingen, dass ich Schwabe bin. Der Charakterschädel eines Schwaben, der eckige, der lässt sich nicht verleugnen. Es lässt sich, ja, die Physiognomen sagen, das lässt sich bis in die Gangart hinein verfolgen, aus welchem Volk einer stammt, sein ganzes Benehmen, seine ganze Art, wie er sich gibt, die unhöfliche Art, die verdruckte Art oder die versteckte Art oder die komplizierte Art. Ich bin Schwabe. Sehen Sie, genauso ist es mit unserer Sünde. Ich bin hineingeboren in eine Welt und habe eine Art, die gezeichnet ist vom ersten Menschen Adam her. Und bei der Eva nicht weniger. Ich bin gezeichnet von meinen Voreltern. Ich kann nicht aus dieser Haut heraus. Genauso wie ein Kind, das mit seiner Mutter Schwierigkeiten bekommt, dann kann ich sagen, das sind Generationenkonflikten. Trotzdem sage ich, du bist voll verantwortlich, junger Mann, für das, was du hier tust. Und trotzdem weiß ich, dass das gleichzeitig auch eine Sache ist, die nicht bloß bei dem jungen Mann rauskommt, in der Schwierigkeit, in der er nun mit seiner Mutter mit hässlichen Worten um sich wirft, sondern das ist eine Sache, für die er voll verantwortlich ist und wo er doch hineingebunden ist in eine ganze Kette von Menschen, die durch die gleiche Not hindurchgehen. So ist die Sünde gleichzeitig, wie sie sich bei mir zeigt, auch eine Sache, in der ich lebe und die die Menschen um mich herum ergreift, die das ganze Wesen eines Menschen zeichnet. Wir haben, wer sich noch erinnern kann, in unserem Bibeltraining, wie wir den Römerbrief einmal durchgenommen haben, die Sünde gleichzeitig bezeichnet, wie dort bei Langarone, wo dieser Staudamm bricht. Da sind die ganzen Verderbensmächte dieser Welt, die bisher verschlossen waren bei der Schöpfung und nicht durchbrechen konnten in diese Welt hinein. Und indem ich nun die Tür aufmache, stürzt das alles in die Welt herein. Und in dem Augenblick, in dem ich anfange zu sündigen und Gott auf der Seite liegen lasse, stürzen all die Verderbensmächte in mein Leben hinein. Und seitdem wütet die Sünde. Das ist die ganze Macht des Bösen. Ich bin davon gezeichnet. Ich kann mich dagegen wehren. Ich kann dagegen kämpfen. Und ich spüre doch das immer wieder, wie das meine Taten zeichnet. Wie ich Gott so fremd bin, wie mir seine Worte eben nicht wichtig sind, wie mir das viel leichter liegt, meine Ehre zu suchen, als das, was dem Nächsten nützt, wie ich ein Egoist bin durch und durch. Die Sünde kommt ja in allen feinen Formen in meinem Leben wieder hoch, am allermeisten in der frommen Art der Pharisäer. Das kennen wir von uns, nicht vom anderen. Und Jesus hat in der Passionsgeschichte den Kampf mit der Sünde aufgenommen. Und er hat die Sünde beim Wort gezeichnet. Er hat sie dargestellt als das, was sie ist. Die Sünde, die mein Leben zerstört, die mich in den Grund richtet, die mir nicht das bringt, was sie verspricht, sondern im Gegenteil, die mich belastet, die mein Gewissen zerstört. Überall, wo Jesus zu den Menschen kam, die in der Schuld beladen waren, wurde das offenbar, was Sünde ist. Und da hat sich Jesus hingestellt und hat den Menschen die Liebe Gottes bezeugt, obwohl er selber in der Sünde steht. Und da hat dieser Mensch darauf geantwortet und hat Jesus weggestoßen. Jesus wurde aus keinem anderen Grund verurteilt. Das ist doch eine Lüge, wenn uns heute Theologen weismachen wollen, er sei als Revolutionär, als politischer Revolutionär verurteilt worden. Dann lesen Sie doch mal die Bibel. Jesus ist doch verurteilt worden, weil er der war, der Sünde tilgen wollte, der gegen die Sünde der Welt antrat, der Menschen heimholen wollte zu Gott. Er war der Zeuge Gottes. Er war der, der auftrat und sagt, dass er der Gesandte des Vaters ist, der bevollmächtigte Sohn Gottes. Und dann haben die Menschen gesagt, wir zeugen gegen dich im Namen Gottes, es sei Gotteslästerung. Das Lächerlichste, was man Jesus entgegenstellen konnte. Die Sünder berufen sich auf Gott und der Sündlose wird gekreuzigt und gehöhnt. Und dann haben sie ihn zerschlagen und ihn ans Kreuz ausgeliefert. Und jetzt verstehen sie, warum das so gemeint ist, dass meine Sünde, dass wenn ich heute festhalte an der Sünde, dass wenn ich meine, ich müsste mein Leben selber in die Höhe bringen, wenn mir meine Ehre wichtiger ist, mein eigenes Leben wichtiger ist, als morgens 15 Minuten Stille über dem Wort Gottes und wenn mir das viel wichtiger für Pläne habe, als dass ich es unter seinen Willen hinunterstelle und sage, Herr, was du willst, dein Wille geschehe. Jesus hat uns doch diesen Gehorsam vorgelebt Und auch da haben ihn die Menschen nicht verstanden. Indem ich mich heute für die Sünde entscheide, für das, was Gott nicht will, für das, was unterm Nein Gottes steht, höhne ich Jesus, schlage ich Jesus, drücke ich ihn auf die Seite als unbequemer Mann, genauso wie ich sein Wort heute wegdränge, genauso wie ich andere Sachen für wichtiger nehme. Ja, sogar die schlimmste Höhnung Jesu in meinem Leben ist, dass ich ihn nicht liebe, dass mir andere Dinge wichtiger sind. Wir Menschen sind sehr empfindlich. Wie würden Sie in Ihrer Ehe reagieren, wenn Ihre Frau oder Ihr Mann Ihnen nicht mehr die volle Liebe schenken würde, sondern jemand anderes mehr lieben würde? Und was tun wir Jesus an? Und wie quälen und wie foltern wir ihn? Und er trägt, da trägt Jesus diese ganze Not der Welt und lässt sie einfach über sich hinweggehen. Und er stellt sie hier in diese Last der Sünde mitten hinein oder in das Bild, das ich vorher gebraucht habe, in diesen Staudamm, aus dem die Fluten brechen, stellt er sich mitten hinein, damit er ein paar Menschen, die da weggespült werden von dieser Zerstörungsmacht dieser Welt, noch durch seine Hand gehalten werden. Das war Jesus wichtig, dass nur ein paar errettet werden in dieser Welt. Und mir ist das heute so wichtig an diesem Abend, dass nur wenigstens einige verstehen, dass ich nur mich von ihm halten lasse. Er ist um unserer Missetat willen verwundet. Sie können es auch übersetzen. Er ist um unseres Abfalls willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Der erste Mensch, der so brutal seinen Bruder erschlagen hat, dieser Kain, trug ja ein Zeichen an der Stirn. Und das ließ Gott auf seiner Stirn stehen, weil Gott ihm sagt, du, die Sünde kann nicht mehr von dir weggenommen werden. Und nicht bloß die Sünde, sondern gleichzeitig das, was deine Sünde angerichtet hat. Ich werde am Karfreitag darüber noch einiges sagen müssen, was Sünde bedeutet in der Zerstörung dieser Welt. Und dieser ganze Schuldzusammenhang, dass einmal Blut geflossen ist und dass dieses Blut wieder nach Rache schreit und dass diese Welt gespalten ist in Feindschaft, das schreit gen Himmel und das schreit nach Vergeltung. Und wir spüren das in unserem Leben, wie das ablöst, Gewalt und Gegengewalt und Rache und Druck und Unrecht und Gewalttat. Und wir sehen es an der Welt noch viel mehr. Und dann stellt sich Jesus in diese Welt mitten hinein, weil er der sein will, der diese ganze Last trägt, der diesen Schuldzusammenhang auf sich nimmt. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Dass Schuld an einer Stelle zur Ruhe kommt, damit sie heute Abend sagen können, vergeben und vergessen. Wir singen mit unseren jungen Leuten so gern das Lied, alles hat er mir erlassen, alles kaum kann ich es fassen, alle meine Schuld und Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Halleluja, Halleluja! Ich will es wegwerfen in des Meeres Tiefe. Und wenn mir es immer wieder in Erinnerung kommt, ich will doch nimmer dran denken, weil die Sache durchs Blut Jesu ausgelöscht ist. Sonst wäre ja sein ganzes Sterben umsonst gewesen. Ich möchte doch jetzt ihn nicht mehr lästern, sondern ich möchte sein Wort annehmen und Danke dazu sagen. Danke, dass du es getragen hast für mich, dass ich heute Abend freigesprochen werde durch dich. Und wenn Sie es über einer ganz bestimmten Schuld Ihres Lebens nicht fassen können, sondern sagen, ich werde nicht davon frei, das klagt mich immer noch an, was von meinen Eltern noch her in mein Leben hinübergeht. Das, was in ganz dunklen Stunden einmal geschehen ist, das kommt immer wieder über mich und ich kann nicht schlafen. Dann lassen Sie es sich von jemandem zusprechen. Dann kommen Sie zu einem, kommen Sie zu mir, damit ich es Ihnen sagen kann, im Namen Jesu vergeben. Er ist um deiner Missetat willen verwundet und um deiner Sünde willen zerschlagen. Ich darf Ihnen morgen den anderen Teil noch auslegen, aber heute wollen wir schon wissen, auf dass wir Frieden hätten, auf dass du ruhig schlafen kannst, damit du wieder lachen kannst, dass in deinem Leben unheilvolle Folgen ausgelöst sind, weil der Weg zu Gott wieder frei ist, weil Gott sich in deinem Leben wieder verherrlichen kann und weil dann über deinem Leben nur noch das eine steht. Kind Gottes, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Amen. Wir singen nun das Lied 418. 418, die Verse 3 und 4. Jesus, du Lamm Gottes, wir leiden unter der Last unseres Lebens. Und es liegt so viel auf uns, wir spüren den Fluch der Sünde, den Fluch der Gottlosigkeit unseres Lebens, den Fluch der Dinge, die vergehen und uns in den Händen zerrinnen. Herr, das ist Sünde vor dir, dass wir andere Dinge mehr liebten als dich, dass wir von dir weggelaufen sind. Und wir danken dir, dass du uns aus diesem allem herausziehen kannst, dass du einen dicken Strich ziehen kannst in unserem Leben und dass du uns trennst von der Macht der Sünde, von der Macht des Bösen, von der Vergänglichkeit und vom Tod. Und dass du uns zum Leben berufst und Neues durch uns schaffen willst. Wir wollen heute Abend deine volle Vergebung haben, deinen Freispruch, weil du für uns gestorben bist und weil du uns allein die Lasten der Vergangenheit wegnehmen kannst. Und dann dürfen wir befreit und glücklich von hier weggehen, beschenkt durch dich und wissen, dass du aus unserem Leben etwas Großes und Wichtiges machen willst. Gebrauche uns dazu. Wir wollen dich beim Wort nehmen und dir glauben und nicht daran zweifeln, dass du mit uns gehst und dass deine segnende Hand über uns steht. Und wir bitten dich nun für diese Nacht und befehlen uns dir an. Und wir denken an die, die nicht schlafen können, die Schmerzen haben, die leiden müssen, die, die im Kriegsgeschehen leben, die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge, die Hungernden in der Welt, die zu Unrecht Verfolgten, die um deines Namens willen Geschlagenen und Inhaftierten, sei du jetzt bei ihnen und mache sie gewiss und fröhlich in deiner Nähe. Wo du bist, muss aller Kummer weichen. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.
Amen. Amen. Amen.
Wir haben morgen eine Passionsandacht mit dem kurzen telegrammstilartigen Thema: Er Strafe, wir Frieden. Dieser Tausch, dieser Wechsel,